Ahoi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Audiodatei-Podcasts. Wie immer mit Sven Wildermann und mir, Jens Bäuerle. Heutiges Thema ist Automated Machine Learning. Hi Sven, erstmal, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Und schön, wieder mit dir heute Abend hier zu sein.
Ja, servus Jens, mir geht's ganz gut. Dir hoffentlich auch. Ja, freut mich auch, dass wir mal wieder späten Abend hier eine Folge aufnehmen, wie du schon sagst, heute rund um das Thema AutoML, also automatisiertes Machine Learning, konkret mit Microsoft Azure, also Microsoft Azure Machine Learning, Auto Machine Learning? Ich weiß gar nicht, wie ist denn der komplette Service? Microsoft Azure Machine AutoML?
Der Service heißt Azure Machine Learning und innerhalb von Azure Machine Learning gibt es dieses AutoML-Feature, also dieses Automated Machine Learning.
Also Microsoft Azure Machine Learning AutoML.
Wenn man das so sagen möchte, dann heißt es so, ja genau. Genau, wir hatten ja letztes Mal über generell Azure Machine Learning gesprochen, was man damit machen kann und wir hatten auch den Zuhörern ein bisschen beschrieben, wie der Machine Learning-Prozess an sich aussieht. An sich, wenn man beispielsweise sich überlegt, man präpariert erstmal die Daten, dann macht man ein Modelltraining, dann guckt man sich verschiedene Metriken an, ob dieses Modell auch gut ist, evaluiert man dieses Modell und dann bringt man dieses Modell auch in Produktion. Und genau, dieser Prozess ist ein iterativer Prozess, das heißt, der Data Scientist macht oder wiederholt die Aufgabe immer wieder. Das heißt, er trainiert immer wieder neue Modelle mit diesem oder innerhalb dieses Prozesses, damit er jedes Mal ein besseres Modell bekommt. Oder das ist das Ziel, dass man immer ein besseres Modell bekommt. Und genau in diesem Punkt hilft oder gibt Automated Machine Learning, dieses automatisierte Machine Learning, Abhilfe.
Das heißt also im Endeffekt, wobei mir geholfen wird, sind diese ganzen Parameter, die ich tunen kann oder ich gucke praktisch, welche unterschiedlichen Daten aus meinem Datensatz sind eigentlich überhaupt relevant für mein Machine Learning Modell. Also das, was wir letztes Mal auch besprochen haben, was man so gerne trackt und monitort, wobei mir eigentlich Machine Learning praktisch hilft. Welche Parameter habe ich verändert? Welche Daten habe ich verändert, um zu einem besseren Modell zu kommen? Das wird jetzt im Prinzip mithilfe von wieder Machine Learning ein bisschen automatisiert und selbstständig gemacht, sodass ich das mir nicht die ganze Zeit überlegen muss, was ändere ich als nächstes ab, korrekt?
Genau. Wenn man sich die Arbeit eines Data Scientisten so ein bisschen mal anschaut, nimmt er sich ja den Datensatz und bereinigt den erstmal. Und dann muss ich auch einen Data Scientist überlegen, welche Spalten nehme ich denn überhaupt für das Modelltraining? Das nennt sich dann Features, die er da entwickelt oder sich herausnimmt. Und all diese Aufgaben oder erstmal diese Aufgabe übernimmt Automated Machine Learning. Das eigentlich ja steckt schon in den Namen automatisiertes Machine Learning. Man muss eigentlich gar nicht mehr viel machen. Das heißt, man nimmt seinen Datensatz und lädt ihn sozusagen innerhalb des Azure Machine Learning Studios, der UI, lädt man den Datensatz hoch und dann passiert theoretisch schon alles von alleine. Die Features, also die Spalten, werden erstmal automatisch ausgesucht oder auch verschiedene Kombinationen aus Spalten werden erstmal ausprobiert. Und dann auch später, wenn es um die Algorithmen geht, also welche Algorithmen man auch nutzen möchte für das Modelltraining, kann man verschiedene Einstellungen auch nehmen, aber auch selbst diese Selektion wird automatisiert oder passiert automatisiert und dann auch innerhalb von dem Algorithmus, wenn man da mal hineinschaut, gibt es verschiedene Stellschrauben, das nennt sich dann Hyperparameter innerhalb von Algorithmen und all diese Sachen, die man einstellen kann oder die normalerweise der Data Scientist übernimmt Automated Machine Learning. Das heißt, ich packe meinen Datensatz rein, das automatisierte Machine Learning sucht verschiedene Features raus, bereinigt auch meine Daten, wenn irgendwelche Ausreißer sind, also werden verschiedene Programmatiken, sage ich mal, auch über den Datensatz laufen gelassen, dass man auch den Datensatz bereinigt. Dann, werden verschiedene Algorithmen ausgewählt. Innerhalb von den Algorithmen werden auch verschiedenste Kombinationen an Parametern ausprobiert. Und am Ende des Runs, oder am Ende dieses, wenn man den kompletten Prozess mal laufen lässt, bekommt man beispielsweise 10 fertige Modelle, kann diese dann auch vergleichen. Also natürlich werden diese Modelle auch evaluiert, aber an sich muss man gar nicht mehr viel machen. Und jetzt stellen sich natürlich viele die Frage, auch die Zuhörer, braucht man überhaupt noch einen Data Scientisten?
Ja, ist eine gute Frage. Ich meine, irgendwer muss das Ganze halt hier bedienen und ich glaube, den Data Scientisten oder der diese typische Data Science Arbeit macht, der ist wahrscheinlich jetzt der sich halt hier damit beschäftigt. Ich glaube, du brauchst trotzdem Leute, die insgesamt das bewerten können, die auch im Prinzip die Güte eines Modells sich anschauen können. Und das fängt ja auch ein bisschen schon damit an, damit ich das bedienen kann, muss ich ja erstmal mir auch klar werden, welches Problem will ich hier überhaupt eigentlich lösen. Also ist das ein Klassifizierungsproblem, wo ich beispielsweise jetzt meine Kunden in unterschiedliche Klassen einteile? Oder ist das ein Forecasting-Problem? Will ich also den Umsatz der nächsten Monate vorhersagen oder andere Dinge wie die Werbeausgaben meiner Kunden auf der Plattform vorhersagen oder andere Dinge? Oder eben Regressionsproblem oder ist das hier ein Bildbearbeitungsproblem, also Computer Vision oder ist das hier NLP, also Natural Language Processing, die ich haben möchte und das ist, auf den ersten Blick wirkt das, glaube ich, einfach und banal, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, aber es gibt ja auch Dinge, die erstmal aussehen wie ein Problem, was vielleicht nach Sprache aussieht, die ich aber vielleicht mit Bilderkennung besser bearbeiten kann. Also teilweise macht es mehr Sinn, auf dem Spektrogramm von Daten, wenn es um Geräusche geht, zu arbeiten und daraus eine Bilderkennung zu machen, statt da tatsächlich jetzt irgendwie mit dem Sprachmodell dann irgendwie zu arbeiten. Beispielsweise Geräusche von Maschinen, die ich erkennen muss, um zu schauen, ob die Maschine in einem guten Status ist. Und all diese Dinge sind, glaube ich, schon etwas, wo jemand, der sich grundsätzlich mal mit Data Science auseinandergesetzt hat, hier das natürlich schneller beurteilen kann, als jetzt jemand, der ganz, ganz frisch in der Materie ist. Aber ich glaube, du hast schon recht, dass das Einstiegslevel für ich möchte mich mit Machine Learning beschäftigen, natürlich stark reduziert wird. Und ich glaube auch, dass es viele Probleme da draußen gibt, für die ich ein Modell bauen kann, wo ich im Prinzip niemand mehr brauche, der jetzt tatsächlich im Detail verstehen muss, wie Machine Learning funktioniert und wie jetzt ganz genau Gewichtung funktioniert und jetzt, ich sag mal, die Vektoren- und Matrizenmultiplikation dahinter vielleicht gar nicht unbedingt schon mal durchdacht haben muss, sondern wo es vielleicht wirklich reicht zu verstehen, hey, ich bekomme da einen Wahrscheinlichkeitswert und das funktioniert aufgrund meiner Daten. Also ich glaube, das ist schon sehr, sehr viel einfacher wird dadurch. Und das kommt ja in dem Fachkräftemangel eigentlich ja auch ganz gelegen gerade. Ich meine, Data Scientisten sind rar und teuer, wenn man dann vielleicht kein Team aus 10 Leuten mehr aufbauen muss, sondern vielleicht aus ein paar weniger, um diesem Problem dann zu begegnen und einfach schneller Geschwindigkeit entsprechend aufzubauen. Genau, also ich glaube, es macht es deutlich einfacher und es werden ja noch nicht alle Probleme mit AutoML gelöst. Also die Set der Machine Learning Probleme ist ja doch noch ein bisschen begrenzter. Und ja, die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, was sind denn die typischsten Einsatzszenarien, wo du siehst, dass Kunden AutoML einsetzen? Also hast du das Gefühl, dass das mehr Leute sind, die jetzt vielleicht vorher einen Softwareentwicklungs-Background haben und jetzt sagen, ich möchte mich jetzt mal in Machine Learning wagen? Oder sind es tatsächlich Data Scientisten, die sagen, boah, das ist eine totale Erleichterung, das zu nutzen? Wo siehst du die größte Adaption von diesem Service?
Ja, genau. Das ist ein guter Punkt, weil das ist eine interessante Diskussion, was ich auch immer mit Kunden habe, wenn man beispielsweise mit Data Scientisten spricht und ich stelle beispielsweise diesen Automated Machine Learning Service vor, da stößt man oft auf Abneigung, weil der typische Data Scientist denkt direkt, okay, dieses Tool, dieser Service möchte gerne meinen Job ersetzen und dann bin ich ja, dann braucht man mich ja gar nicht. Und Deshalb ist es manchmal, sind die Diskussionen oder die Gespräche, die man auch mit Data Scientists hat, ja gar nicht so einfach, und die wollen sowas auch gar nicht oft ausprobieren, sage ich mal, weil so einen, wenn man sich so einen typischen Data Scientist mal anschaut, der ist ja wirklich, will ja wirklich ins Detail reingehen und so ein Modell entwickeln. Und er möchte ja, ist ja eher so eine Research- oder Experimentierarbeit, die dort die Data Scientisten auch machen. Und deswegen, sind die meistens nicht so begeistert davon. Deswegen, die meiste Begeisterung sind, wie du schon gesagt hast, wenn man mit Softwareentwickler spricht, die jetzt ein Grundwissen, sage ich mal, von Machine Learning haben, die, wie du schon richtig gesagt hast, generell die Aufgabe definieren können, ob es sich beispielsweise um eine Klassifikation handelt oder auch eine Regression oder auch einen Time oder einen Forecasting. Genau für solche Leute oder auch für Leute aus Fachabteilungen, für Business Analysten, die jetzt nicht programmieren können, die einfach die UI bedienen können und die auch ein bisschen ein Grundlagenwissen haben, was denn dazugehört, so ein Modell zu entwickeln. Heißt, die haben einfach ein bisschen ein Wissen, welche Schritte sind denn überhaupt notwendig, was wir auch letztes Mal schon besprochen haben, mit, dass man die Daten erst bereinigen muss, dass man auch erstmal definieren muss, was ist das überhaupt für eine Aufgabe, ob es eine Klassifikation ist, Regression ist, und dass man dann auch verschiedene Algorithmen so ein bisschen auch auswählen kann. Das ist beispielsweise, wenn man in dem Azure Machine Learning Studio diesen Automated Machine Learning Service auch nutzt, kann man auch verschiedene Settings setzen. Das heißt, man muss natürlich auch, wenn man den Prozess laufen lässt, trainiert dieser Service natürlich auch nach einer gewissen, das nennt sich dann Primary Metric, also beispielsweise wie genau ist ein Run, also wenn zum Beispiel ein Modell trainiert worden ist, hat das Modell X in einem Run hat beispielsweise erreicht eine Accuracy, also eine Genauigkeit von 80%. Und dann fängt das Modell, der Prozess natürlich wieder von vorne an und wird ein neues Modell trainiert, beispielsweise mit einer besseren Genauigkeit oder auch einer schlechteren Genauigkeit. Und dann kann man beispielsweise einstellen, nach welcher, da gibt es natürlich auch verschiedene Evaluierungsmetriken, die man da einstellen kann. Und sowas sollte natürlich die Person, also ich sag mal, der Business Analyst oder auch der Softwareentwickler, sollte da so ein bisschen ein Grundlagenwissen haben, wie oder was ist denn die beste Metrik für welches Problem. Und aber genau, das sind eigentlich so die zwei Rollen, die ich da meistens in der Anwendung auch sehe.
Ja, ich verstehe das, glaube ich, auch, dass du das, was du beschreibst, ist, glaube ich, etwas, was wir auch viel bei Softwareentwicklern lang gesehen haben. Ich glaube, jeder kennt das, der sich mal länger mit IT beschäftigt hat, dass man natürlich, wenn man sich so ein bisschen seinen eigenen Bereich aufgebaut hat, dann will man irgendwie nicht, dass jetzt das Business da drin rumfuscht oder wurschtelt. Und wenn das natürlich jetzt einfacher gemacht wird und jeder plötzlich irgendwie mal eben schnell was machen kann, dann kann man als sehr stark ausgebildeter Mensch in dem gleichen Bereich ein bisschen stöhnen. Also ich würde es ein bisschen vergleichen mit den ganzen No-Code, Low-Code-Tools, sodass jeder jetzt irgendwie eine Webseite bauen kann und jeder irgendwie eine App bauen kann mit den wenigsten Mitteln. So kann ja fast jeder mittlerweile halt auch Machine Learning-Modell natürlich irgendwie bauen. Und so wie die richtigen Softwareentwickler immer ein bisschen stöhnen bei diesen ganzen No-Code, Low-Code-Tools, weil sie das Gefühl haben, das ist nicht ganz richtig und das ist irgendwie nicht hübsch genug gemacht und nicht hübsch genug gebaut, und der es gemacht hat, hat gar nicht richtig verstanden, was er da eigentlich gebaut hat. So schauen, glaube ich, Data Scientisten auch hier auf diese Lösung, weil wenn ich es richtig kann und im Prinzip von der Pike auf gelernt habe, warum soll ich es mir denn dann so einfach machen? Also verstehe ich auch, das ist wie, ich sag jetzt mal, die klassische Hausfrau, die den Vorwerk Thermomix verteufelt, weil sie sagt, ich kann kochen, ich brauche das nicht. Ja, und das ist natürlich die Frage, nehme ich das jetzt als Erleichterung wahr oder sage ich, nein, ich möchte mit den klassischen Mitteln praktisch das Gleiche praktisch erreichen, ohne dass das jetzt hier Schleichwerbung gewesen sein sollte. Genau, ja.
Ja, genau. Und aus Erfahrung auch der ganze Prozess, oder wenn man dieses Automated Machine Learning auch nutzt, das klappt, ich sag mal, relativ gut, wenn man beispielsweise nicht ins kleinste Detail gehen muss. Bedeutet, wenn man beispielsweise einen Use Case hat und beispielsweise nicht eine Genauigkeit von 99,99% braucht, ist es oft auch, oder um auch zu überprüfen, ob der Datensatz überhaupt dafür gut genug ist, um überhaupt gute Resultate zu haben. Deswegen, wenn ich beispielsweise auch in den Kundendiskussionen mit den Service, dass wir über den Service reden, sage ich, ja, probiert diesen Service einfach mal aus, packt die Daten da rein und schaut doch einfach mal, was passiert. Es dauert vielleicht eine Stunde, zwei Stunden. Man kann auch einstellen, wie lange so ein Training überhaupt gehen soll. Das kann man dann beispielsweise auch auf einem Compute Cluster, was man innerhalb von Azure Machine Learning auch erstellen kann. Und was halt mega cool ist, du kannst die verschiedenen Runs, also die verschiedenen Experimente auf verschiedenen Knoten auch ausführen. Das heißt, du kannst ein paralleles Training auch machen und das ist relativ effizient auch, um ein Modelltraining zu vollziehen. Ja, was relativ gut ist, und darüber hinaus kannst du auch noch, da gibt es so einen, ja, einen Ticking-Box, wo du sagen kannst, enable Deep Learning. Das heißt, das verbessert so ein bisschen auch noch die Genauigkeit von den Modellen und so gibt es einfach auch noch verschiedene Settings, die man da einstellen kann, um dann auch ein Modell zu bekommen. Aber an sich, man hat ja nichts verloren, wenn man einfach mal seine Daten dort reinschmeißt und einfach mal schaut, okay, was bekomme ich denn überhaupt für Ergebnisse? Und das ist, ja, oft reicht es vollkommen aus, um dieses Modell dann in Produktion zu nehmen und um es dann auch zu nutzen später.
Ja, was ich auch ganz cool finde, ist, dass ich mich auch ein bisschen entscheiden kann, je nachdem, ob ich jetzt, wie vorhin schon besprochen, wie Softwareentwickler bin, der sich jetzt ein bisschen im Data-Bereich jetzt austoben möchte, kann ich das entweder mit dem Software Development Kit, also mit dem SDK benutzen, kannst also aus meinen Programmen heraus mit beispielsweise Python oder mit der Command-Line-Interface eben alles nutzen und weiterhin praktisch in den Tools arbeiten, die ich gewohnt bin. Aber ich habe ja auch die Möglichkeit, angenommen, ich bin jetzt eher so ein Business-User und bewege mich normalerweise eher so in grafischen Benutzeroberflächen, vielleicht viele E-Mails, Word oder was auch immer. Und das ist etwas, was ich machen möchte. Dann kann ich ja auch das Azure Machine Learning Studio nutzen auf ml.azure.com und habe eben auch eine grafische Darstellung von dem, was ich da mache. Und wenn ich das richtig verstehe, dann hilft mir AutoML ja auch dabei, dieses ganze Thema, das Aufteilen der Daten in Trainings- und Testdaten beispielsweise vorzunehmen. Das muss ich auch nicht händisch machen. Also es ist ja auch etwas, wenn ich Machine Learning mache, dann muss ich ein Modell trainieren und ich trainiere natürlich nur auf einen Teil der Daten, damit ich mit den anderen Daten, mit denen ich nicht trainiert habe, testen kann, ob mein Modell richtig gelegen hätte oder nicht. Jetzt also klassisches Beispiel, Titanic-Datensatz, wir versuchen das Überleben der jeweiligen Passagiere jetzt praktisch herauszufinden oder zu schauen, ob wir ein Modell finden würden, was das gut vorhersagen würde. Und dann spielt natürlich Geschlecht und Alter beispielsweise und welche Klasse ich gebucht habe, eine große Rolle. Und dann will ich natürlich nicht die Datensätze mit in das Trainingsdatensatz mit reinnehmen, mit denen ich hinterher überprüfe, ob das richtig ist, mein Modell oder nicht. Und das ist auch Teil des automatisierten Machine Learnings hier, oder muss ich das noch händisch machen?
Nee, das kannst du einstellen. Also du kannst sagen, wie viel Prozent des kompletten Datensatzes soll für das Training verwendet werden und wie viel Prozent soll für das Testing verwendet werden. Und theoretisch kannst du auch noch, wenn du magst, es kann manchmal sinnvoll sein, ein Validation-Datensatz mit hochladen. Normalerweise macht man so eine 70%, 30% Aufteilung, also 70% der Daten wird fürs Training verwendet und mit 30% der Daten wird dann trainiert oder auch 80-20. Aber ein interessanter Punkt, vielleicht geht es ein bisschen mehr ins Detail jetzt, wenn man sich überlegt, man hat einen Kuchen oder wenn der Kuchen der Datensatz ist und man nimmt jetzt beispielsweise die ersten 70% des Kuchens zum Training. An sich ist es ja schwierig, kann ja sein, die Daten sind so komisch verteilt und sortiert, dass man nie alle oder dass man ein relativ schlechtes Ergebnis da mit dem Datensatz erzielt. Und auch solche Sachen sind in diesem Service unterstützt. Das heißt, es nennt sich K-Fold Cross-Validation. Das heißt, der komplette Datensatz wird, oder ich sag mal, alle Snippets, alle Teile dieses Datensatzes werden einmal fürs Training und auch fürs Testing verwendet, dass man komplett den dass man dann auch den kompletten Datensatz verwendet hat und nicht nur einmal einen Teil rausschneidet und diesen Teil auch fürs Training verwendet. Das ist auch sehr, sehr sinnvoll und verbessert die Genauigkeit von so einem Modell auch.
Ja, genau. Man kann sich jetzt so vorstellen, angenommen, meine Daten sind jetzt, ich bleib mal bei dem Titanic-Beispiel, sortiert nach Preis des Tickets. Dann war natürlich erste, zweite Klasse hat ein höheres Überleben als jetzt beispielsweise die dritte Klasse. Und dann wäre das danach sortiert gewesen und ich habe jetzt vielleicht nur aus Versehen trainiert mit Kunden oder Passagieren auf der Titanic, die jetzt in der ersten oder zweiten Klasse gefahren sind. Und dann könnte es natürlich sein, dass ich die dritte Klasse gar nicht in den Trainingsdaten habe und dementsprechend, wenn ich dann damit validiere, dass das so nicht gut funktioniert und das natürlich so ein bisschen zu randomisieren und zu gucken, dass es jetzt nicht ein Lucky Shot, also ein Zufallstreffer war, ist natürlich recht sinnvoll gerade. Vielleicht vor allem sogar sinnvoller, wenn ich je kleiner meine Datenmenge ist und desto wichtiger wahrscheinlich sogar, dass ich das nicht aus Versehen hier praktisch irgendwelche Vorurteile, also irgendein Bias in meinem Trainingsdatensatz drin ist.
Genau. Was du auch noch angesprochen hast mit dem SDK und auch mit der CLI und der UI, wenn man beispielsweise sich überlegt, irgendwann muss man ja auch verschiedene Pipelines, also vielleicht auch das komplette Training dieser Modelle auch automatisieren. Das geht natürlich mit so einer UI nicht so gut. Deswegen gibt es so einen SDK, um ein automatisiertes Training, das ist so ein bisschen schwieriges Wording, aber wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass man die verschiedenen Pipelines hat, dass man ein Retraining von so verschiedenen Modellen oder dass ein Retraining automatisch anstoßen kann, genau dafür ist so ein SDK da und genau dafür, das programmiert man dann und da kann man dann auf oder dieses Automated Machine Learning auch mit diesem SDK nutzen.
Okay, also angenommen, ich habe jetzt ein Modell gefunden, ich stelle fest, dass mit dem AutoML, es funktioniert soweit ganz gut und ich möchte das jetzt in Produktion einsetzen, jetzt ändern sich ja meine Kundendaten und die Anforderungen natürlich stetig, dann will ich natürlich auch neuere Modelle auf die neueren Daten, die mir zur Verfügung stehen, auch immer wieder zur Verfügung stellen können und da soll sich natürlich nicht jedes Mal jemand dran setzen, sondern das soll bestenfalls im Hintergrund automatisch passieren, weil ich meine regelmäßigen Daten wegschreibe, automatisch daraus Datasets erstellen kann und dann auch Training machen kann. Und wenn ich dann ein Modell gefunden habe, was vielleicht sogar besser funktioniert als bisher oder praktisch diesen Data Drift berücksichtigt, also dass sich in meinen Daten noch einfach was verändert, weil es irgendwelche externen Effekte gibt, dann kann ich das natürlich auch nutzen. Oder vielleicht sind auch weitere Daten hinzugekommen, also nicht nur in der Quantität, sondern vielleicht auch in der Qualität, also weitere Spalten würde ich jetzt im normalen tabularen Datenmodell sagen, also weitere Features, würde der Data Scientist sagen, also vielleicht eine weitere Information, vielleicht hatte ich vorher das Alter meiner Kunden nicht und seit neuestem habe ich das und jetzt macht es Sinn, das in die Trainingsdaten vielleicht noch mit reinzunehmen.
Ja, super. Genau, richtig. Ich will natürlich nicht klicken und ich will natürlich den kompletten Prozess automatisiert haben. Genau deshalb ist so ein SDK da. Ein cooles Feature, was jetzt relativ neu in Preview ist, viele, viele Kunden sind immer zu Microsoft gekommen und haben dann gefragt, okay, wenn ich jetzt ein Modelltraining mache, was für eine oder welche Größe dieser Compute-Instanz oder des Compute-Clusters nehme ich denn überhaupt? Oder wie entscheide ich denn, wie groß soll denn meine GPUs sein, wie viel Cores, wie viel Gigabyte RAM oder wie viel Storage nutze ich denn für mein Training überhaupt? Das ist immer eine sehr interessante, aber auch eine schwierige Frage, weil an sich war die Antwort immer, ja, man muss es ausprobieren und einfach mal die Auslastung so ein bisschen beobachten, wie sich das verhält. Und seit neuestem gibt es jetzt ein Serverless-Feature. Das heißt, man muss sich darum überhaupt keine Gedanken mehr machen. Man stößt das Training einfach an und der Service guckt automatisch, wie groß er die Compute auswählt und ja, ist ein toller Service oder ein tolles Feature innerhalb dieses Service, um nicht mehr aussuchen zu müssen, welche Maschine man dafür braucht.
Ja, ist cool, ist super. Das stelle ich mir auch genauso vor, weil natürlich ein Service, der sich Automated Machine Learning schimpft oder nennt, der sollte natürlich mir auch dabei helfen, dass ich jetzt nicht noch über Infrastrukturkosten und IT-Infrastruktur nachdenken möchte. Ich will ja nur mal eben schnell Machine Learning machen und dann eigentlich nicht darüber nachdenken, was ist jetzt eigentlich der Unterschied, ob ich das auf einer GPU oder CPU laufen lasse und welche Berechnung muss ich jetzt eigentlich anstellen, damit ich herausfinde, was jetzt die richtige Wahl wäre oder wie lange das Training vielleicht dauert. Das finde ich super sinnvoll und super geeignet in dem Kontext. Ja, sehr schön. Wenn ich jetzt loslegen möchte mit Automated Machine Learning, dann gehe ich einfach auf ml.azure.com oder gibt es eine bessere Variante?
Nö, genau. Du gehst auf die Website und klickst auf Automated Machine Learning und kannst direkt loslegen. Also du musst dann deinen Datensatz hochladen, kannst theoretisch auch deinen bestehenden Storage-Account oder Data Lake oder auch einen SQL-Server anbinden und kannst dir da so einen, wir hatten letztes Mal auch über das Data Asset, also so einen Datensatz dir erstellen und kannst dann so ein Training, so ein Automated Machine Learning Training innerhalb, ich würde sagen, von 2 Minuten anstoßen und kannst dich dann theoretisch schlafen legen und in 2 Stunden kannst du wiederkommen und mal gucken, was denn da passiert ist.
Ja, cool, super. Das heißt, jeder, der loslegen möchte, dem ist das ans Herz gelegt und wenn man noch einen Datensatz braucht, wir haben jetzt schon häufiger den New York City Taxi Data Datensatz, den es überall im Internet gibt, erwähnt, heute auch noch über den Titanic Datensatz gesprochen, der hilfreich sein kann, um einfach mal auszuprobieren, wie das dann alles eigentlich funktioniert und wo es eigentlich irgendwie, auf welche Spalte, auf welches Feature trainiere ich eigentlich, bei Titanic natürlich irgendwie beispielsweise aufs Überleben und was sind dann die Features, die eigentlich Sinn machen, um sie dann damit reinzuholen und zu welcher Auswahl kommt AutoML dann da, das kann man sich dann da ganz schön beispielhaft eben entsprechend anschauen.
Genau.
Super. Ja, Jens, dann danke ich dir für die ausführliche Schilderung. Wünsche ich allen noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wann sich diese Folge angehört wird. Und wenn es Feedback gibt, dann dürfen sich die Leute auch an uns richten.
Genau, dann immer eine E-Mail an info@audiodatei.de oder über unseren Instagram-Kanal. Dann vielen Dank, Sven, für die wieder mal interessante Folge über Automated Machine Learning und ich freue mich auf die nächste Folge.
Ich mich auch. Bis dann. Ciao.